Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Code zum Kaffee. Als Reaktion auf die letzte Folge, in der ich ausführlich über KI gesprochen habe, hat sich Julian bei mir gemeldet. Julian ist ein Softwareentwickler und ein Unternehmer. Wir haben vor vielen, vielen Jahren, über 10 Jahren, zusammen in einer Firma gearbeitet. Und als Unternehmer hat Julian natürlich einen anderen Blick auf die KI. Und er hat vorgeschlagen, dass wir uns mal zu einem Kaffee treffen und uns darüber unterhalten können. Als Gegenvorschlag habe ich gesagt, könnten wir doch diese Folge vielleicht aufzeichnen und gegebenenfalls als Podcast veröffentlichen. Und das ist das, was ihr jetzt gerade hier hört. Viel Spaß.
Okay, gut, Aufnahme läuft. Ja, dann frage gerne.
Ja, mich würde super interessieren, weil ich weiß ja, du bist wirklich eingefleischter iOS-Entwickler, jetzt seit Jahrzehnten ja tatsächlich.
Ja.
Und ja, ja. Ja, ich bin so ein bisschen, ich bin immer noch in der iOS-Entwicklung drin, so ein bisschen nebenbei, aber ich sag mal noch so 10%. Bei mir hat sich das so ein bisschen gedreht in Richtung Webentwicklung und ich kenne also immer noch die Entwicklungsumgebung Xcode, wie das Ganze so aktuell läuft. Ich kenne auch die neuen Frameworks, Swift UI und so, ich kenne auch deine Meinung dazu. Mich würde aber mal interessieren, wirklich, wie KI, weil ich sag mal, in der Webentwicklung ist das natürlich einfach schon mal vom Tooling her prädestiniert. So, weil du hast ja ewig schon VS Code, sag ich mal, als Webentwickler genutzt. Ja. Oder zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich weiß, es ist natürlich im Grunde auch nur Text und du kannst natürlich auch VS Code nutzen, mit irgendwelchen Extensions und Swift daraus bauen, aber das war ja immer schon hakelig und JetBrains hat AppCode auch irgendwann, glaube ich, eingestellt.
Genau.
Wie ist da deine Erfahrung? Also mit KI in Verbindung iOS oder generell Apple?
Ich habe das selber fast gar nicht benutzt, aber ich kenne Leute, die es benutzt haben. Was schon ziemlich lange funktioniert, ist Copilot. Also das von eigentlich ja von GitHub und Microsoft hat ja dann GitHub gekauft. Also eigentlich von Microsoft dieses Copilot. Sie haben ja einen Copilot jetzt auch in Windows eingebaut, dass du in Excel dann deine Spreadsheets schön machen kannst und sowas. Und es gab dann, ich weiß nicht genau, wie es eingebunden wurde, aber es gab dann sowas, das sah so aus wie Autocompletion. Also der hat dann eben in deinem Editor-Fenster wie so ein Fixit in Xcode gezeigt. Hier, jetzt kannst du das vervollständigen. Ich glaube, du willst das und das machen. Und das haben sie jetzt aber in den letzten Jahren stark aufgebohrt. Und es fühlt sich, also zumindest wenn ich das bei anderen Leuten sehe, finde ich, es fühlt sich an wie die Autocompletion von Xcode, nur dass sie halt über Copilot geht. Mhm. Also, dass der dann halt versucht herauszufinden, was willst du machen. Apple hat das ja in der letzten, ich glaube, Xcode 16 irgendwas, auch hinzugefügt, dass sie eher versuchen, nicht nur diese Autocompletion, sondern auch versuchen, anhand deines Codes herauszufinden, was du wirklich machen möchtest. Ein so ein Beispiel wäre, du hast ein Struct oder eine Klasse und möchtest dafür dann Equatable hinzufügen oder sowas. Früher war das dann eher so umständlich und heute wird es halt sofort vorgeschlagen. Du schreibst dann eben func ist gleich und dann steht halt sofort alles da, was du haben möchtest. Oder der member-wise initializer. Also das haben sie schon hinzugefügt. Und was sie jetzt halt weiter eingebaut haben, ist, das haben sie stark ausgebaut, dass jetzt so ganze kleine Features du damit bauen kannst. Also du schreibst dann wie ein ChatGPT, so ein Chat, also mit der Xcode 26 kommt das jetzt, schreibst in den Chat rein, ich hätte gern irgendwie hier ein Alert und so oder ich hätte hier ein Login und dann drückst du einfach nur auf OK und der schreibt dir das. Im Gegensatz zu den anderen Tools wie Cloud oder sonst irgendwas, kannst du das aber nicht kontrollieren, hatte ich das Gefühl von dem, was ich in Demos gesehen habe, sondern du sagst einfach nur okay und bist damit zufrieden. Bei den anderen Tools ist es ja immer so ein bisschen, der sagt dir, was er vorhat und dann kannst du sagen, okay, das möchte ich oder das möchte ich nicht, probier nochmal was anderes. Also da muss Apple, glaube ich, auch noch ein bisschen dran arbeiten, dass die Leute tatsächlich damit auch zufrieden sind dann. Was aber ein großer Schritt ist jetzt für Apple, ist, sie haben eine API gebaut, beziehungsweise ein Hook in Xcode, dass du deine eigene API da rein kleben kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, ich arbeite sehr gerne mit Cloud und dann hast du da vielleicht einen API-Key oder so und dann packst du es da rein und dann fragt er eben nicht, Apple-eigene Server oder Apple-eigene Modelle, sondern eben die, die du da eingegeben hast. Das ist so ein bisschen aus meiner Sicht von Apple die Aussage, ja, wir glauben, wir schaffen das in absehbarer Zeit nicht so, wie ihr das haben wollt, also geben wir euch jetzt die Möglichkeit, selber diese Tools reinzukleben. Bei mir bei der Arbeit ist es so, wir haben ganz viel in Google, also wir haben Google-Accounts und das alles ist mit diesem Single Sign-On über Google abgedeckt und so, und wir haben auch eine eigene, ich glaube Workspace heißt es oder sowas, und deswegen benutzen die auf der Arbeit bei mir eben Gemini als Tool, um so, ja, wahrscheinlich auch Autocompletion zu verwenden. Ich habe es noch nie gesehen bei denen, ich weiß nicht genau, wie das aussieht, aber ich denke, dass es so ähnlich ist wie Copilot. Aber im Vergleich zur Webentwicklung ist das, glaube ich, schon noch in den Kinderschuhen. Also es ist schon sehr viel weiter, als es noch vor ein, zwei Jahren war, aber es ist trotzdem nicht so weit, wie das in der Webentwicklung ist. Würde ich jetzt
vorstellen. Ja, also die letzten Male, wo ich auch Xcode offen hatte, mir ist aufgefallen, das ist ein bisschen mehr als Autocompletion, aber halt ein bisschen weniger als das, was ich sozusagen von anderen Editoren kenne. Gerade Cursor zum Beispiel nutze ich sehr intensiv. Mhm. Da ist schon, weil es halt einfach vom Aufbau von schon immer im Grunde offen war für alles Mögliche. Ne, da tut sich natürlich unfassbar viel und Xcode war ja immer so ein bisschen das, oder ist immer so ein bisschen das Gegenteil. Ja. Ja. Muss ich auch sagen, Respekt, dass du das bis heute an dem ja kompletten macOS, iOS, iPadOS-System festhältst, weil ich, also das ist schon, mir macht es nicht so viel Spaß mehr, oder ich habe so ein bisschen Spaß daran verloren, einfach weil man da so beschränkt war auf die Tools, die halt im Vergleich immer irgendwie hinterherhinken. Ja. Aber ja, so ist das. Jeder
hat das so sein. Ja, genau. Also es ist, also was ich immer so ein bisschen brauche, ist, ich brauche ein Thema, in dem ich mich, in dem ich das Gefühl habe, dass ich mich gut auskenne. Und wenn ich jetzt wechseln würde, dann müsste ich dort eben genauso tief einsteigen. Und an iOS haben mich verschiedene Dinge immer sehr gereizt. Zum einen, es ist sehr, sehr einfach, eine App einfach auf das Telefon zu kriegen. Und ich habe eh lauter Apple-Geräte, deswegen bietet sich das an, wenn ich irgendeine Idee habe, dann mache ich da schnell eine App draus oder so. Und bei der Webentwicklung kannst du natürlich auch machen, du kannst dann Apps bauen, die als Webseite funktionieren, kannst du auch auf deinen Geräten nutzen. Aber für mich war das dann immer so, ja, du kannst das nutzen oder das oder das oder das oder das oder jetzt haben wir was ganz Neues, jetzt kommt Django oder was auch immer. Und das war halt immer so, okay, ich brauche eine Sache, auf die ich mich konzentrieren kann, wenn das jetzt, das war dann wieder viel zu viel. Und deswegen war das nie so, für mich nie so interessant, in die Webentwicklung zu wechseln. Und iOS kenne ich mich gut aus und dann ist der Schritt für die nächste API nicht so groß, wie wenn ich ganz von vorne anfangen müsste oder mich dann auch noch mit Sicherheitsmechanismen auseinandersetzen will, wenn du so eine Web-App hast oder so, musst du gucken, dass die nicht so leicht hackbar ist. In iOS ist das relativ, in mein Gefühl, relativ abgegrenzt. Wenn du normale Sachen machst, dann kann da eigentlich nicht so viel passieren.
Und das finde ich nachvollziehbar, ja. Ja, weil, ja, du hast es schon ganz gut beschrieben. Das ist natürlich im Web immer so, du lernst gerade das eine Framework und dann gibt's schon wieder das nächste und du bist nie so richtig angekommen, sag ich mal. Unabhängig jetzt davon, dass du immer dazu lernst, aber du hast natürlich immer ständig da Veränderungen drin. Das stimmt, ja.
Das hat natürlich auch den Vorteil, ne, weil da sind viele Leute dran, die überlegen sich, wie man etwas besser machen kann. Und bei Apple ist halt immer nur Apple. Und wenn Apple das Gefühl hat, das ist der richtige Weg, dann musst du da mitgehen. Da hast du gar keine andere Wahl. Zum Beispiel SwiftUI. Ne? Also ich werde irgendwann mit SwiftUI mitgehen müssen, weil sie den Rest abschalten. oder eben dann wechseln, aber langsam bin ich zu alt vielleicht für sowas. Aber bisher waren die Schmerzen nicht groß genug, um von iOS und der Mac-Entwicklung nur so am Rande, aber da wegzugehen.
Und das finde ich super spannend, weil als mein Ausflug, ich bin noch mal so ein bisschen in die Flutter-Richtung ausgeschweift und ich glaube, ziemlich zeitgleich, als ich das gemacht habe, kam SwiftUI auch raus, meine ich. Und das ist vom Konzept her, finde ich, sehr ähnlich mit den ganzen Widgets und wie du das sozusagen die UI so ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal, konfigurierst, statt wirklich programmierst. Also habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Ja. Und ich muss sagen, ich dachte mir dann so, okay, das ist eigentlich eine coole Sache, weil ich sozusagen vorher genau so diese Paradigmen gelernt habe und die auch dann zu schätzen gelernt habe vor allem. Und ich muss sagen, mir, also ich komme mit Swift UI klar, ich verstehe aber deine Punkte, warum das teilweise auch ein bisschen hakelig ist. Ich glaube, da kommt es immer so ein bisschen auf den Anwendungsfall natürlich auch an. Ich kann mir vorstellen, dass der Einstieg Swift UI auch leichter ist für neue Entwickler. Ich kann es nicht belegen, aber ich glaube, von Objective-C und UI-Kit so den Anfängen, also zumindest meine Anfänge, so mit Tail-Reviews und so, das war schon immer ein bisschen die ganze Syntax, der ganze Aufbau, man musste schon immer ziemlich viel berücksichtigen, was einem zumindest jetzt in einfacheren Strukturen ganz gut abgenommen wird durch so Swift UI. Klar, je mehr man ausbrechen will und Custom machen will, desto schwieriger wird es dann. Ne?
Genau. Ja. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, was mich an Apple immer die letzten Jahre gestört hat, auch bei der Einführung von Swift, dass sie eben sagen, das ist jetzt schon production ready, obwohl sie eigentlich selber wissen, das ist es noch nicht. Das war bei Swift so, die ersten Swift-Versionen, die waren wirklich schmerzhaft, finde ich. Es gab dann auch einen ganz großen Schritt von Swift 2 auf Swift 3, wo plötzlich ganz viele Dinge nicht mehr funktioniert haben oder du mehrere Tage verschwendet hast, um deine App wieder zum Laufen zu kriegen. Und so ähnlich war das mit Swift UI auch. Sie haben von Anfang an gesagt, das ist jetzt das neue Framework, mit dem könnt ihr komplette Apps bauen. Und das war okay, wenn du eine bestimmte Art von App hattest, eine App und die genauso gebaut hast, wie Apple sich das vorstellt. Aber wenn du irgendwie so Abweichungen hattest oder vielleicht auch Features gebraucht hast, die Apple noch nicht umgesetzt hat, dann hattest du dann wieder plötzlich UI-Kit-Layer, den du da irgendwie noch reinkleben musstest und so. Und dann diese Interaktion zwischen den beiden Layern, das war sehr schwierig, gerade weil diese Paradigmen so unterschiedlich sind. Und ich glaube, ich wäre sehr viel versöhnter, wenn Apple gesagt hätte, okay, das ist jetzt so ein Beta-Framework, wir wollen das irgendwann mal einführen, aber wir brauchen eure Hilfe, wir brauchen eure Rückmeldung, was gut ist und was wir verbessern können. Und dann hätte mich das auch weniger geärgert. Ich habe halt bei der Arbeit zum Teil eben gesehen, dass Leute sehr früh auf diesen Swift UI-Zug aufgesprungen sind und dann Dinge, die Apple noch nicht ganz durchdacht hatte, zum Beispiel die Navigation war am Anfang total schmerzhaft. Navigation, so auf dem Navigation Controller Push und so und Modal und so, das war ganz schmerzhaft. Sie haben dann mit iOS 16 das Ganze so ein bisschen aufgeräumt und dadurch wurde es besser. Und ich hätte mir gewünscht, dass Apple sagt, okay, wir haben jetzt hier etwas, das wollen wir irgendwann mal herausbringen, aber wir brauchen eure Hilfe beim Entwickeln und jetzt gibt uns mal Rückmeldung. Aber es sind halt dadurch, dass Apple von Anfang an gesagt hat, das ist der neue heiße Scheiß, sind alle drauf los und viel Schmerzen kommen jetzt dadurch, dass Anpassungen jetzt nötig sind oder auch viele Bugs. Wir hatten mit iOS 18 ganz viele Probleme mit den Gesture-Recognizern, die wir auf den verschiedenen Elementen hatten, weil plötzlich wurde dann der Gesture-Recognizer von dem Element, was nicht auf der obersten Ebene liegt, aufgerufen, obwohl vorher hat es halt funktioniert und dann nicht mehr. Und solche Sachen waren echt blöd. Und auch irgendwann hat Apple am Anfang war ja Swift UI alles UI-Kit unten drunter. Das heißt, es war einfach nur ein Wrapper über UI-Kit. Und diese Liste, die sie da so anzeigen, das war am Anfang eine Table-View. Da war eine Table-View dahinter. Und irgendwann haben sie es geändert in eine UI-Collection-View. Jetzt verhalten sie sich aber unterschiedlich. Und dann hatten plötzlich die Leute das Problem, dass ihre Apps anders funktionieren, obwohl sie gar nichts geändert haben. Ich gehe mal kurz zur Tür, ich bin gleich wieder da.
Ja.
So, da bin ich wieder. Du hattest irgendwie Rückmeldung. Du wolltest mir erzählen, aus deiner Sicht, wie das mit der AI ist.
Ja, genau. Ich habe mir tatsächlich auch Notizen, also ich, weil der Aufhänger war so ein bisschen, ich fand dein Talk dazu eigentlich ganz, ganz spannend, weil du das halt sehr klar aus deiner Sicht beschrieben hast. Ein bisschen ausführlicher als manche Posts, sag ich mal, die dann eher so ein bisschen komprimiert sind, sozusagen die Meinung dazu. Von mir aus können wir uns daran entlanghangeln, so ein bisschen. Ja. Ich habe mir so die Hauptpunkte versucht, ne, rauszuschreiben.
Das war alles frei geredet, deswegen ich habe kein
Zeit. Ja.
Ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich was gesagt habe. Aber
dann weiß ich es jetzt. Also zum einen, ich glaube, es fing an mit dem Thema Bilder. erstmal generell. Oder beziehungsweise ich will noch mal gerne einen Schritt zurückgehen, damit man überhaupt versteht, was ich jetzt generell für eine Meinung vertrete, auch wenn ich immer Wert darauf lege, eben nicht total biased zu sein oder so. Also ich ist ja jetzt gerade schon ein bisschen durchgedrungen, bin eigentlich auch seit, ja, ich würde jetzt sagen, 12, 13 Jahren ungefähr Softwareentwickler und wirklich leidenschaftlich. Ich muss sagen, ich mache das nach wie vor super, super gerne. Eigentlich ist das auch das, was ich in meiner aktuellen Firma, die ich dann gegründet habe, wenn ich dazu komme, immer noch am liebsten mache, im Gegensatz zu irgendwelchen Geschäftsführertätigkeiten und so. Das ist für mich eher so ein notwendiges Übel, aber wenn ich Zeit habe, versuche ich zu coden. Es macht mir unfassbar viel Spaß. Und es war für mich auch immer so ein bisschen eine Altersabsicherung, weil ich bin damit groß geworden, dass IT, Softwareentwicklung wirklich immer gefragt ist. So, das war irgendwie immer so im Kopf. Man konnte sich eigentlich immer darauf verlassen, das ist ein krisensicherer Job. Softwareentwickler werden immer gebraucht. Und das war natürlich nochmal so ein bisschen die Kirsche auf der Sahnetorte, etwas zu machen, wo man Geld verdienen kann und was gefragt ist und was einem Spaß macht. So, eigentlich komme ich genauso aus der Ecke. Und das Ganze, das Selbstbild wurde jetzt so die letzten 2 Jahre ein bisschen auf den Kopf gestellt, um das mal so zu sagen. Ja. Und jetzt muss ich halt dadurch sagen, also wir sind ein Unternehmen, wir sind 10 Leute, sind davon 4 Softwareentwickler, manchmal auch Freelancer dazu, und also relativ überschaubar. Also eine Größe, wo man, glaube ich, per se sagen kann, da kann man das, was KI-mäßig gerade so kommt, sehr gut umsetzen, weil es nicht riesige Strukturen sind. Wir haben auch keine großen Security-Probleme, also oder beziehungsweise Bedingungen und Policies, sondern können wirklich so ein bisschen Indie-Developer-mäßig das Ganze so on the edge, was gerade so rauskommt, auch nutzen. Und da haben wir halt als ChatGPT 3 rauskam, da haben wir so ein bisschen damit angefangen, da kam das so ein bisschen auf die Mattscheibe, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 2 Jahre oder so. Mhm. Auf jeden Fall, da komme ich so ein bisschen her und deswegen, das kommt gleich dann nochmal, ist vielleicht wichtig, dass man nicht den Eindruck bekommt, ich bin jetzt irgendwie so total pro KI, also ich kann da selber generell noch nicht bewerten, ob das in der Gesamtbilanz eine gute Sache oder eine schlechte Sache ist. Das sind halt wirklich nur die eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Deswegen, das erste Thema, womit du angefangen hast, ist mit den Bildern, die du alle grottenschlecht findest. Ja, das kann ich natürlich teilweise nachvollziehen, aber das ist natürlich auch immer die Frage, was erstellt man damit, wie sehen die Prompts aus, was wird geteilt, was bekommt man angezeigt. Ich kann aus der persönlichen Erfahrung sagen, dass ich teilweise sehr gute Ergebnisse bekommen habe, die entweder sehr teuer gewesen wären, von einem Designer zu erstellen, auch so im Marketingbereich. Ganz kurz, ich mag Marketing nicht. Am liebsten, es wäre so super, wenn keiner Werbung bekommt, keiner irgendwie von irgendwas distracted wird, was er nicht sehen will. Aber es ist leider... Ja, genauso funktioniert es halt leider manchmal nicht. Und uns im kleinen Team hilft es teilweise auch im Marketing, auch Bildererstellung hilft es wirklich, wirklich super. Mhm. Das kann ich halt nur so als Feedback zu den Bildern geben, aber es ist ja auch nicht das Hauptthema. Klar, wenn du aber auf den ganzen Social, ja?
Es ist halt auch so ein Unterschied, ne? Also bei den Marketingbildern kann ich das sehr viel besser verstehen. Was ich bei LinkedIn immer so schlimm finde, ist, dass sie halt versuchen, damit den Algorithmus auszutricksen, weil Posts mit Bildern, deswegen findest du manchmal auch Influencer, LinkedIn-Influencer, die keine KI-Bilder benutzen, aber immer sich. Also egal welches Thema, sie haben ein Foto von sich, ein Selfie oder so. Und das liegt daran, dass sie eben den Algorithmus irgendwie füttern müssen, weil der das nach vorne bringt. Was ich halt bei LinkedIn so schlimm finde, ist, dass die Bilder oft überhaupt nicht passen oder auch überhaupt keine Leidenschaft, Liebe oder sonst irgendwas reingesteckt wurde. Also ich hatte, das habe ich dann auch angemerkt, ich hatte neulich ein Bild, da hatte jemand dann, da war ein Laptop zu sehen, aber du sahst auf der Rückseite den Screen. Und dann hat der gesagt, ja, okay, gut genug, hau ich rein. Und dass das gut genug ist, Das stört mich, weil es eben meine Erfahrung auf LinkedIn, auch wenn LinkedIn jetzt wirklich keine gute Plattform ist, aber meine Erfahrung auf LinkedIn wird dadurch geschmälert, dass ich lauter diese Bilder sehe. Bei Marketing kann ich es nachvollziehen, aber ich mache mir dann immer so ein bisschen die Sorge, weil ich auch einer der Nächsten sein werde, den es treffen wird. Diese Leute, die früher dieses Marketing gemacht haben, was machen die denn jetzt? Also für die bleibt ja nichts mehr übrig. Also das ist so, ich kann verstehen aus deiner Sicht, dass das natürlich, dass ihr dann eher den Weg gehen würdet, keine Bilder zu nehmen, weil das viel zu teuer ist und die KI diese Bilder fast kostenlos macht. Du brauchst natürlich einen Account dafür. Das kann ich alles nachvollziehen. Ich finde nur den Weg, in den wir gehen, wenn wir das so machen, finde ich nicht richtig. Bei so Marketing kann ich es nachvollziehen. Ich hatte neulich auch die Diskussion bei einem Podcast, der dann Jingles oder Einspieler von der KI hat erstellen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn es dir so wichtig ist, sowas zu haben, dann such dir doch jemanden, der das entweder kostenlos macht, weil er Leidenschaft hat und dir helfen möchte, oder aber zahle dafür, weil das ist ja auch eine Wertschätzung. Und wenn du das alles nur noch durch die KI machst, dann schätzt du das einfach nicht wert. Dann ist es dir egal. Dann sind dir auch ein bisschen deine Zuschauer egal oder deine Zuhörer. Und ich bin dann eher auf dem Standpunkt zu sagen, okay, wenn es mir nicht wichtig genug ist, dass ich dafür jemanden bezahle, das zu tun, dann muss ich damit leben, es nicht zu haben.
Okay, ich verstehe.
Ich mache kein Marketing. Ja. Also ganz wichtig, ich mache kein Marketing. Das ist ein ganz anderes Ding, wenn du jetzt 10 Leute hast, die du mit deinem Produkt die Gehälter zahlen musst. Das ist eine ganz andere Ausgangslage. Für mich geht es tatsächlich nur um LinkedIn-Posts und Podcast-Jingles oder Bilder für mein Social-Feed. Ne, solche Sachen. Das war eher der Punkt, den ich damit
ausdrücke. Das ist auch ein guter allgemeiner Punkt. Ich glaube, man muss da generell bei dem Thema ein bisschen differenzieren und das nicht über einen Kamm scheren, weil wie du schon sagst, mich stören bei LinkedIn solche Bilder auch. Also finde ich super nervig. Das muss einfach nicht sein. Das ist natürlich etwas, kann jetzt die KI per se da was für oder ist das eigentlich halt das Anwenderproblem dieser KI? Und weil man könnte ja schon was dagegen tun. Und wie du schon sagst, man verwendet diese Bilder dann einfach nicht. Man kann vielleicht auch an seinem Prompting arbeiten, whatever. Also du hast natürlich schon so ein bisschen Einfluss darauf, was du halt nutzt. Und ich verstehe den Punkt, wenn du etwas wertschätzt, dass man dann auch was dafür bezahlt, entweder Aufwand oder natürlich mit finanziellen Mitteln. Aber natürlich geht das auch nicht immer, ne? Also manche, wir können jetzt uns zum Beispiel auch, ich meine, einen Jingle könnten wir uns jetzt leisten, den erstellen zu lassen, aber wenn das halt häufiger vorkommt, dauerhaft jemanden einzustellen oder so, das ist dann schon wieder einfach sehr teuer. Und das ermöglicht, also das bietet einem natürlich Möglichkeiten, die du halt vorher nicht hattest. Gleichzeitig setzt dich das natürlich auch als Unternehmer unter Druck, weil das natürlich jetzt jeder hat. Also bei uns im letzten Jahr, es hat sich alles im Kopf komplett von links nach rechts gedreht, weil du ganz anders plötzlich denken musst. Wir haben lange Jahre an Software gearbeitet. Wir sind 2019 gestartet. Wir betreiben ja so eine Meta-Suchmaschine, haben viel Zeit in Crawler investiert, uns mit den Plattformen, wo die Daten herkommen, auseinandergesetzt. Das ist jetzt natürlich alles viel schneller aufholbar also mit KI, als ohne KI. Und plötzlich musst du irgendwie schauen, okay, was macht dich denn aus? Ist es die Brand? Dann bist du wieder im Marketing. Da hast du natürlich recht. Also für, ich sag mal, wirklich qualitativ hochwertige Sachen, die man wirklich ernst nehmen will oder soll, ist mit KI aktuell zumindest meiner Meinung nach, kannst du es so ein bisschen als Tooling benutzen, aber noch nicht wirklich so da dein alles drauf aufbauen. So, also da kannst du vielleicht mal so ein Wochenendprojekt noch mal ein bisschen mit Marketing ausstatten und so weiter und dir da Hilfe zuholen, aber natürlich noch nicht in einer großen Dimension. Ich weiß nicht, was da noch kommen wird, aber das ist auf jeden Fall das Thema zum Thema Bild. Aber das ist ja auch nicht gar nicht. Ich glaube, dein Hauptpunkt, den ich so ein bisschen rausdestilliert habe, ist das Thema Lernen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Ne? Das war der Auslöser für die Folge, ja.
Genau, und das ist natürlich sehr, das Ganze sehr kontrovers, weil, also ich verstehe voll den Punkt. Ich glaube auch, dass es weniger Entwickler geben wird, die wirklich etwas Fundamentales von was auch immer, der Programmiersprache, die sie sich aussuchen oder dem Framework, whatever, verstehen werden. Da bin ich voll bei dir. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist es denn notwendig, in dem Bereich das dann noch überhaupt zu können?
Ich poste ja sehr viel über AI und wie schlimm ich das finde. Und diese Rückmeldung habe ich auch auf einen Post bekommen. Da meinte ich eben auch, ja, was ist denn mit den Juniors, die dann nichts mehr lernen? Und dann kam als Antwort, und das hat mich geschockt, weil ich den Gedanken noch gar nicht hatte vorher, da kam als Antwort, ja, aber brauchen wir Juniors überhaupt noch? Ist die KI in 5 Jahren nicht weit genug, dass wir die Seniors auch nicht mehr brauchen? Und das kann natürlich passieren. Mir macht das Angst aus verschiedenen Gründen. Erstmal natürlich, weil ich davon abhängig bin. Also wenn ich nicht Entwickler bin oder wenn überhaupt keine Entwickler mehr gebraucht werden, keine Designer und keine Accountants mehr und all das wegfällt, keine Musiker mehr, weil du kannst jetzt ja auch Musik erstellen, dann mein großes Problem ist eben, dann können diese Leute nichts mehr tun. Sie können aber auch kein Geld verdienen. Vielleicht müssen dann alle Influencer werden, aber der Markt ist eh schon voll. Und diese Leute können ja dann die Produkte, die diese Firmen herstellen, die sie rausgeworfen haben, gar nicht mehr kaufen, weil sie gar kein Geld haben. Sie können kein Geld verdienen. Klar, dann kommt immer das Argument, ja, aber Kutscher gibt es heute auch nicht mehr. Das stimmt alles. Aber die Geschwindigkeit, mit der sich das verändert, die ist neu. Also die war, und vor allen Dingen auch die Skala, auf der sich das verändert. Also du hattest, wenn etwas weggefallen ist, meistens eben immer nur so 1-2 Berufsgruppen, die weggefallen sind und das über einen längeren Zeitraum. Und jetzt sieht es für mich so aus, als ob wir vor einem Abgrund stehen, wo plötzlich ganz, ganz viel wegfällt und nichts übrig bleibt. Und die KI-Modelle und die Leute, die sie einsetzen, zahlen für den Einsatz keine Steuern. Also das, was dort an Wirtschaftsleistung erarbeitet wurde, das fällt komplett weg. Also die Leute zahlen keine Einkommensteuer mehr, weil sie nichts mehr verdienen. Und ich sehe keinen Beruf am Horizont, der da aufploppt, sowas wie Prompt Engineer oder sonst irgendwas. Da werden vielleicht ein paar übrig bleiben, aber nicht so viele, wie jetzt gebraucht werden. Das ist eine Sache, da werde ich aber, das sehe ich ein, das ist einfach der gesellschaftliche Wandel, da werden wir nichts gegen tun können. Die andere Sache ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Modelle, wie sie heute existieren, nicht so kreativ sind wie der Mensch. Das wird sich vielleicht auch noch ändern, aber wenn ich das alles richtig verstanden habe, glaube ich, ist das auch so ein bisschen in der Art und Weise, wie diese Large Language Models funktionieren, dass neue Ideen gar nicht generiert werden können, sondern eben nur als alten statistische Wege durch dieses neuronale Netz gefunden werden. Wie das alles funktioniert, wissen die Betreiber ja selber nicht. Und das finde ich problematisch. Ich weiß nicht, hast du es mitgekriegt, was dieser Uber-Gründer gemacht hat? Der hat jetzt, dem ist wohl langweilig, der hat wohl genug Geld verdient und der fängt jetzt an, mit ChatGPT über Physik zu diskutieren. Und der sagt, er ist kurz davor, neue Physik zu entdecken. Und ich habe Physik studiert und ich weiß halt, dass das nicht stimmt. Das stimmt nicht, weil das, was in diesen Modellen drin ist, da kannst du auch ein Scrabble-Board nehmen und auf den Boden werfen und kriegst neue Physik. Das ist ungefähr, weil es ist einfach nur sie suchen statistisch, wie der Satz weitergeht, wenn du irgendwas eintippst. Das fühlt sich an wie Intelligenz, ist es aber natürlich nicht. Und meine Befürchtung ist, wenn du die Softwareentwickler und auch die kreativen Menschen dadurch ersetzt, kriegst du keine neuen Ideen mehr. Und wir brauchen neue Ideen. Alles, was wir heute benutzen, war irgendwann mal eine neue Idee. Und meine Sorge ist, dass das dann wegfällt. Was hältst du von dieser Aussage?
Das ist eine gute Zusammenfassung nochmal von dem, was du, glaube ich, gesagt hast. Das überschneidet jetzt so mehrere Themen. Grundsätzlich stelle ich mir die Frage, weil das Wort Kreativität halt auch häufig fällt, konkret, wie kreativ ist Softwareentwicklung eigentlich? Weil für mich ist das eher was Logisches, Mathematisches. Ich rede von dem großen Ganzen, jetzt nicht einzelne Probleme, aber von der Software, die jeden Tag auf der Welt entwickelt wird, glaube ich, dass viele Sachen einfach schon von jemand anders auch entwickelt worden sind und dort nicht das Rad immer neu erfunden werden muss. Und gerade da meiner Meinung nach als Tool die KI sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin auch der Meinung, dass es immer weiter natürlich Softwareentwickler gibt, weil auch die KI muss irgendwie entwickelt werden und es gibt immer eine Nische und spezialisierte Bereiche, wo du auch als Softwareentwickler unterwegs bist. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Junior-Entwickler-Thematik und das Lernen, die Leute, die da wirklich Lust drauf haben, das war in der Softwareentwicklung aus meiner Erfahrung schon immer so, das ist ja was Autodidaktisches. Also ich kenne, also auch wenn du eine Fachinformatiker-Ausbildung machst, kam da jetzt, also ich habe keinen Entwickler kennengelernt, der Fachinformatiker als Ausbildung hat und danach ein Spitzenentwickler wurde. Das heißt, das ist natürlich schon etwas, da musst du dich selber intrinsisch motiviert mit auseinandersetzen. Und ich glaube, KI hin oder her, auch das, da wird es immer noch Leute geben. Ich gebe dir recht, das wird einfach, der Einstieg wird schwieriger sein, weil du, beziehungsweise kann man jetzt sehen, wie man will, der Einstieg Software zu entwickeln beziehungsweise raus zu produzieren wird einfacher, weil das im Grunde jeder kann, aber dann wirklich sich das Wissen anzueignen, was da passiert und einen Schritt weiter zu gehen und die Lösung zu überdenken, da wird es wahrscheinlich weniger Leute von geben, da bin ich voll bei dir. Ich habe nur nicht so diese Meinung, dass das, also ich hänge auch an der Softwareentwicklung, deswegen wollte ich das eben als Einstieg klar machen. Ich finde das wirklich traurig, ich habe nur ein Problem damit zu sagen, dass es deshalb schlecht ist und man es nicht benutzen sollte, weil es sozusagen am eigenen Ast, weil man sich den Ast absägt, auf dem man sitzt. Da ist halt so ein bisschen das, weil ich kann schon sagen, dass in unserem Unternehmen sind wir produktiver, wir schaffen mehr Sachen, als wir es vorher ohne KI geschafft haben. Einfach nur neutral formuliert. Ich kenne auch deinen Link, ich habe das ja verfolgt, zu der Studie, dass man sich da selber überschätzt als Entwickler. Jetzt muss man natürlich auch da das Ganze nicht schwarz und weiß sehen. Es geht ja darum, was mache ich mit der KI? Ich hab alles probiert. Ich habe komplette Systeme mit Backend und Frontend mal damit ausprobiert und ich habe einfach nur so Codeblöcke, einfach mal eine Funktion ausprobiert. Und was super schwierig ist mit der KI, wo die sich immer schwer tut, wenn du sie auf ein bestehendes System setzt und dann einfach mal einen sehr allgemeinen Prompt da reinhaust und sagst, mach mal dies und das. Da muss ich zugeben, war auch wirklich das Ergebnis immer relativ ernüchternd, aber noch mit viel manuellem Aufwand verbunden. Aber gerade so abgegrenzte Probleme, wiederkehrende Sachen, die auch wirklich über eine Autovervollständigung hinausgehen, da habe ich persönlich wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Natürlich nicht auf einem wissenschaftlichen Level, dass ich jetzt eine Stoppuhr daneben gelegt habe und so weiter. Aber klar, das ist einfach das Gefühl, aber es ist ja auch naheliegend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Liste brauche und eine grobe UI, irgendein Formularfeld im Web ist so ein ewiges Thema, so Formulareingaben, so Validierung, ein banales Formular, boah, das ist immer super, super nervig und sowas, das sind so Sachen, wenn du jetzt der KI sagst, bau mir mal ein Formular mit den und den Feldern und die sollen validiert werden, dann hast du das definitiv schneller, als wenn du da selber wieder dir die Libraries für die Validierung zusammensuchst und hier und da und das ist, deswegen, also ich tue mich da so ein bisschen schwer damit, das deshalb, ich sag jetzt mal grundsätzlich abzulehnen. Das Thema Steuern, gut, das hatte ich auch aufgeschrieben. Da habe ich auch so ein bisschen Probleme mit, weil das ja im Umkehrschluss bedeuten würde, man schafft einfach nur Arbeit, damit die Leute was zum Arbeiten haben. Aber ich bin dann halt eher so von der Seite, okay, wenn es aber doch nicht notwendig ist, warum? Ja. Also da fehlt mir der logische Schluss, auch wenn ich finde es selber nicht gut. Ich würde mich wirklich freuen, wenn die Softwareentwicklung im klassischen Sinne einfach so weiter bestünde und das Ganze, ich sag jetzt mal, einen Mehrwert von einem Taschenrechner hätte für alle. Aber wenn sich halt herauskristallisiert, das ist ein gutes Produkt und das beschleunigt Sachen, das vereinfacht Sachen, dann tue ich mich schwer damit, das aus Prinzip sozusagen so ein bisschen oder beziehungsweise aufgrund der volkswirtschaftlichen Effekte vielleicht dann nicht gut zu heißen.
Ja, verstehe ich komplett. Es gibt ja auch diese utopische Sicht, die sagt, okay, wenn die Computer und die AI unsere ganze Arbeit machen, müssen wir nie wieder arbeiten. Das ist doch eine tolle Zukunft. Das Problem ist nur, dass die bisherigen Änderungen nie dazu geführt haben, dass die Leute weniger arbeiten müssen, sondern das war immer, dass die Leute, die das Ganze betrieben haben, die diese Fabriken betrieben haben, die mit Robotern die Autos zusammenbauen, die verdienen jetzt mehr und die Leute, die früher die Autos zusammengebaut haben, die gibt es halt nicht mehr. Das ist natürlich ein guter Punkt zu sagen, wozu, also brauchen wir die Leute nur, dass sie da sind. Das stimmt, das ist tatsächlich eine blöde Idee, dass man KI abschaltet, nur damit die Leute weiterhin ineffizient diese Arbeit tun, die ein Computer viel effizienter und schneller machen könnte. Das ist natürlich blöd. Aber mir fehlt so ein bisschen das Konzept, wie das funktionieren kann mit allen zusammen. Im Endeffekt bräuchten wir, dann ist wieder lassen wir mal diese Finanzierung weg, aber wir bräuchten dann etwas wie das Grundeinkommen, dass die Leute ihren täglichen Bedarf gedeckt haben. Nicht Luxus, sondern einfach, sie können wohnen, essen und sich ankleiden. Das ist gedeckt und dann finden sie heraus, was sie gerne tun wollen. Und wenn das gegeben wäre, dann wäre es vielleicht auch etwas zu sagen, okay, ich beteilige mich an der Gesellschaft, indem ich alten Leuten vorlese, weil mir das Spaß macht. Oder ich führe Hunde aus oder irgendwas. Ich zeichne, ich male. Das wäre eine Utopie, die sehr schön wäre, wo wir dann nicht mehr arbeiten, beziehungsweise wo Arbeit etwas ist, was wir uns selber aussuchen und nicht etwas, was wir machen müssen, weil wir Geld verdienen müssen. Aber die Welt sieht für mich gerade überhaupt nicht so aus, sondern ganz im Gegenteil. Die Leute werden dann gezwungen, sich einen Job zu suchen, der noch irgendwas bezahlt, vielleicht Essen ausfahren, weil das die Roboautos noch nicht können. Und das ist einfach, ich habe so das Gefühl, die Sache ist noch nicht ganz durchdacht und die Sachen fallen weg, ohne dass wir eine Alternative haben. Aber klar ist das blöd zu sagen, die Leute müssen beschäftigt werden, nur damit sie was zu tun haben und nicht auf dumme Ideen kommen. Das ist schon wahr, klar.
Ich finde den Gedanken auch nicht schlecht, was du mit dem Grundeinkommen meinst, aber klar, das ist natürlich, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier, solche Sachen. Klar. Ja. Das sehe ich auch. Jetzt ist natürlich auch die Sache, wenn wir hier von, ich sage jetzt mal, einem klassischen Softwareentwickler reden, der 40 Stunden die Woche genau das tut, ist es auch immer blöd zu sagen, ja, okay, dann soll er jetzt was ganz anderes machen. Ne, das ist mir völlig klar. Was ich so ein bisschen beobachte und auch so ein bisschen aus der Unternehmerperspektive sehe, dass es jetzt einfach auch ein bisschen mehr drauf ankommt, so ein bisschen von der reinen Softwareentwicklung, die ich wirklich sehe, du bekommst ein Problem, nehmen wir mal dein Ticket-Beispiel für den Junior-Entwickler oder irgendein Issue und du löst das jetzt. Dann ist das ja etwas sehr Handwerkliches eigentlich, also aus meiner Sicht. Auch kreativ, aber ein Handwerk und kreativ schließt sich ja nicht aus. Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es muss dann mehr so in Richtung PO, also so Product Owner-Rolle gehen, dass du halt mehr die Probleme verstehst und die Zusammenhänge, weil im Endeffekt ist die Software ja nur dazu da, irgendein Problem zu lösen. Und ob es jetzt in einer Agentur ist, wo du das für einen Kunden machst oder ob du es als Produkt machst für den Nutzer. Und ich würde mal sagen, dass sich die reine Softwareentwicklung, die wirklich zwischen, ich sage jetzt mal, GitHub und einer IDE stattfindet, so ein bisschen mehr auch in Richtung Anforderungsanalyse wirklich, ein bisschen mehr in Richtung, was ist eigentlich das Problem, was die Software lösen soll, wie kann man es am besten lösen und dann so ein bisschen ein Schritt davor in der ganzen Wertschöpfungskette sich das Ganze verlagern wird. Das ist so ein bisschen mein Gefühl und auch ein bisschen meine Hoffnung, weil ich ja eben nicht will, dass plötzlich die Softwareentwickler dann ohne Job dastehen. Mhm. Ich glaube auch, das ist gerade an einem Punkt so ein bisschen ohne Plan, deswegen es kann ja auch sein, dass dieses ganze Thema Prompt Engineering relevanter wird. Es kann aber auch sein, dass das eher irrelevanter wird, weil die KI im Grunde auch aus einem schlechten Prompt weiß, was du eigentlich möchtest. Da kann ich, muss ich zugeben, gerade nicht einschätzen, in welche Richtung das gehen wird, ob das vielleicht auch ein Feld wird, wo jetzt, sage ich mal, statt den Code irgendwo in einem Editor runterzuschreiben, dass das zwar wegfällt, aber alles davor noch bleibt, oder ob es im Grunde ja, wirklich fast, ob hinterher wirklich jemand mit einer Idee aus irgendeinem Bereich die komplette Software dahingestellt bekommt, sage ich jetzt einfach mal. Das, ich gefühlt aus meiner Erfahrung kann ich gerade, würde ich sagen, das funktioniert für große Software-Produkte nicht. Ich glaube, dass du ein bisschen gerade an Manpower auch jetzt schon einsparen kannst, um dasselbe Ergebnis zu erreichen. Was ich persönlich natürlich super, ich finde es wirklich super schade. Es wird, wie du schon sagst, es ist jetzt nicht so, dass die Leute dann dadurch die Füße hochlegen können und die Maschinen übernehmen, sondern es erzeugt natürlich gleichzeitig wieder Druck, weil es kann jetzt auch jeder. Also das ist etwas, was jeder kann, grundsätzlich erstmal, und du kriegst auch schwieriger ein Alleinstellungsmerkmal einfach hin.
Ja, ne? Ja. Genau. Und wenn du einfach mit dem Computer reden kannst und der versteht dich und kann irgendwas machen, das kann halt tatsächlich jeder. Das heißt, du bist dann, wenn es dieses Prompt-Engineering nicht mehr gibt, weil die KI gut genug ist, zu verstehen, was du eigentlich möchtest, dann brauchst du tatsächlich keine Expertise mehr darin. Was ich noch gar nicht angesprochen habe, was mir aber auch sehr wichtig ist, ist, dass du und ich, wir beide sind sehr leidenschaftliche Entwickler. Du machst jetzt weniger, aber ich immer noch, ich bin in Teilzeit, aber eben für mich ist das Vollzeit. Also ich arbeite 32 Stunden die Woche und für mich ist das, ist das die Vollzeit sozusagen. Also ich arbeite so seit 10 Jahren und brauche auch diese Zeit für eigenen Kram oder auch für Podcasts, ja, oder irgend so ein Kram. Und bei mir ist es so, dass ich habe noch nie Webentwicklung gemacht, aber in der iOS-Entwicklung gibt es ja auch immer wieder die gleichen Sachen. Ne? Tableview aufbauen mit Tableview-Zelle oder Collection-View oder was auch immer. Aber bei mir persönlich ist das so, ich liebe auch diese langweiligen Tasks immer und wieder zu tun. Unter anderem deswegen, weil ich beim 10. Mal vielleicht auf die Idee komme, nee, Moment, vielleicht an der Stelle, das gefällt mir nicht, das muss doch irgendwie besser gehen, anfange zu recherchieren, anfange Blogs zu lesen, dadurch meine eigene Meinung bilde, wie man sowas bauen sollte und vielleicht auch noch einen Blog dazu schreibe. Und meine Befürchtung ist, wenn ich jetzt nur noch der KI sage, ich brauche eine Liste mit Namen und hier sind die Daten, dass dann dieser Prozess mit eigene Meinung bilden, eigenes Stil, das fällt alles weg, weil ich diese Idee nicht mehr haben muss. Sondern die kommen immer wieder gleich aus der KI heraus. Und das fehlt mir dann als persönliche Entwicklung, dass ich persönlich mich weiterentwickeln kann und eine Meinung dazu bilden kann, wie sowas gebaut wird. Aber es fehlt mir auch, vielleicht machen das auch zu wenige, ich weiß es nicht, aber es fehlt, ich habe das Gefühl, es fehlt dann auch der gesamten Community der Entwickler, dass die immer wieder neue Ideen entwickeln. Ein Beispiel, dieses Pull to Refresh, das hat ein Entwickler in Tweety eingebaut damals und das war genial damals. Heute ist es jetzt überall, das ist jetzt nichts mehr Besonderes, aber damals war es so ein, oder diese iBeacons, da hatte irgendjemand festgestellt, auf dem Bluetooth-Protokoll sind noch ein paar Bits frei, da legen wir jetzt einfach zwei Zahlen rein. Und dadurch wurden plötzlich Sachen möglich, dass du innerhalb eines Ladens Leute lokalisieren kannst und denen gezielt Sachen auf das Handy pushen kannst und so. Und solche Sachen, wo einfach der Mensch, das Gehirn gelangweilt ist und dadurch dann anfängt, dumme Ideen zu entwickeln und aus den dummen Ideen werden vielleicht gute Ideen. Ich habe so die Sorge, das fällt weg, wenn wir jetzt diese langweiligen, boring Tasks nur noch von der KI machen lassen.
Ich teile die Sorge tatsächlich nicht ganz. Ich verstehe den Punkt, aber ich glaube, dass kreative Menschen immer kreative Menschen, also ich bin zum Beispiel überhaupt nicht kreativ, aber es gibt halt kreative Menschen und ich glaube, die werden sich jetzt nicht von der KI die Flügel stutzen lassen. Ich glaube, dass nach wie vor auch neue Software rauskommt, es werden neue Frameworks entwickelt. Ich glaube schon, das ist jetzt aber wirklich, sagt der Name ja schon, eine Glaubenssache, dass das nicht so bedroht ist. Ich glaube wirklich, es bezieht sich so ein bisschen auf die stupidere Programmierarbeit, die dir ja anscheinend auch gefällt, also diese wiederholenden Tasks und so. Das ist natürlich auch, muss ich sagen, sehr speziell. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, die sowas gerne machen. Aber gerade wenn du halt viel zu tun hast und viele Sachen, also ich bin ja so ein bisschen in der Position, wenn ich Zeit habe, dann nehme ich mir die Zeit und entwickle selber Code. Das ist aber bei mir zum Beispiel nicht immer die Realität. Manchmal muss einfach, da haben wir nicht die Ressourcen für, da habe ich die Ressourcen nicht für. Und dann geht es manchmal um banale Dinge und dann bin ich jetzt aktuell mit diesem neuen Tool schneller und habe für den User auch schneller ein besseres Ergebnis erzielt, als ich es manuell durch die Softwareentwicklung tun kann. Und das darf ich halt einfach nicht leugnen, dass es halt so ist. Ich verstehe aber, dass man natürlich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auch eine emotionale Geschichte, weil man einfach etwas super gerne macht. Und es ist natürlich, wenn das halt noch gefragt ist, ist das meine ich ja zu Anfangs. Das war wirklich immer so meine Altersvorsorge, weil das also ich hatte wirklich das Gefühl, ich hatte den heiligen Gral in meinem Leben gefunden durch diese Softwareentwicklung. Ich weiß noch, als wir uns damals bei Observation kennengelernt haben, da habe ich ja auch gerade erst im Grunde angefangen. Ich hatte zwei Wirtschaftsinformatik, also ich steckte in dem Wirtschaftsinformatikstudium, aber eigentlich eher wegen der Wirtschaft und nicht wegen der Informatik. Und da habe ich das erst so ein bisschen kennen und lieben gelernt und dachte mir, wow, du kannst hiermit wirklich Geld verdienen und du kannst abends nicht den Computer ausschalten, weil du so Spaß daran hast, das zu entwickeln. Ja. Und deswegen finde ich das wirklich auch super, super, super schade. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich in der Gesamtheit dieser Entwicklung gut finde, weil ich auch genauso wenig weiß, wohin die Reise geht. Ich finde es auch beängstigend, dass du im Grunde jeden Tag musst du damit rechnen, wieder ein neues Modell oder irgendwas wird hier durch KI automatisiert. Ich kann aber auch einfach bestätigen, dass es in manchen Teilen wirklich eine Hilfe ist, wirklich eine Hilfe. Auch wenn ich zum Beispiel ist jetzt ein anderer Bereich, da muss man jetzt ja auch gucken, okay, KI gibt's ja in vielen Bereichen. Wir reden jetzt ja sehr über die Softwareentwicklung. Ja. Ne, aber natürlich kann KI auch mehr und da kann man sich ja jetzt auch fragen, ist das gut oder ist das schlecht? Zum Beispiel für unser Geschäftsmodell ist KI auch eine Bedrohung, weil wir sind eine Metasuchmaschine, wir aggregieren Daten von verschiedenen Seiten, haben da viel Zeit investiert. Jetzt ist natürlich die Frage, brauchst du so eine grafische Benutzeroberfläche, die dir Angebote aufbereitet in einer Suche, braucht sie demnächst noch oder fragt einfach jeder Nutzer einfach seinen KI-Assistenten und dann bekommst du die besten Angebote ausgespuckt. Das ist wirklich ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Anderes Thema ist, wir kriegen sehr viel Traffic organisch über Google. So, jeder kennt inzwischen die KI-Zusammenfassung. Jeder Publisher hat so ein bisschen Angst um seine Klicks. Und das ist deswegen, das ist wirklich nachteilig für uns. Aber trotzdem sehe ich auch die Vorteile. Und das verwirrt mich auch so ein bisschen. Aber ich kann halt nicht sagen, KI ist super schlecht oder ich meine, was hast du gerade gesagt mit dem Gehirn? Das soll natürlich nicht müde werden, aber ich glaube, dass das nicht der Fall sein wird, sondern dass du dich dann eventuell eher also du musst dich trotzdem mit der KI auseinandersetzen. Du musst so ein bisschen von der Programmierung wirst du wahrscheinlich weggehen und lernen, wie jetzt die Syntax aussieht. Aber ich glaube, du musst die KI auch zu handeln lernen. Und damit da was Vernünftiges rauskommt, das ist auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann wirklich so von der Hand geht, weil es gibt auch einfach zu viele, die KI kann gar nicht deterministisch wissen, was du immer willst. So, du musst irgendwie auch lernen, dich konkret auszudrücken, konkrete Formulierungen zu tätigen. Ich glaube, das wird sich so ein bisschen verlagern.
Aber jetzt mit deiner Erfahrung als Entwickler und eben Nutzer von KI, Claude und Entwicklung von Webplattformen oder sowas, ist das in deiner Sicht so, dass du detaillierte Kenntnis darüber brauchst, was da gerade passiert, um überhaupt festzustellen, ob die KI gerade das macht, was Standard ist, was sicher ist, was du möchtest? Oder ist das, ich habe auch schon von Leuten gehört, die lassen dann eine andere KI entscheiden, ob das Richtige ist, was sie wollten. Neulich habe ich auf LinkedIn einen Post gesehen, der meinte, ja, wenn er einen Agent nimmt, um irgendwas zu entwickeln, dann ist das Ergebnis meistens nicht so gut, zu viel Code. Der lässt da jetzt immer 5 Agents gleichzeitig, so Mob-Programming-mäßig, aber eben mit Agents diese Probleme lösen. Und er meinte, dadurch kommen sehr, sehr kurze, gute Lösungen raus. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es stimmt. Aber aus deiner Sicht braucht man Leute, also so zum Beispiel dich jetzt in dem Fall, die Kenntnis darüber haben, was ist gut guter Code, was ist schlechter Code oder ist das dann auch irrelevant irgendwann?
Das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Frage, weil ich mich immer wieder dabei erwische, wo ich mich selber glücklich schätze, dass ich verstehe, was die KI gerade rausgeworfen hat und dass ich es nachvollziehen kann. So, weil man es halt, ne, man hat das ein paar Jahre gemacht und versteht das. Ich habe mir auch immer die Frage gestellt, wie ist das jetzt für jemanden, der im Grunde dann gar nichts mit zu tun hat, der kann ja wirklich gar nicht beurteilen, was da jetzt gerade eventuell passiert. Mhm. Das sehe ich bei den aktuellen Ergebnissen noch kritisch, würde auch zumindest, wäre ich an vielen Punkten ziemlich schnell in eine Sackgasse gelaufen, weil es dann doch, es war nicht immer das erstbeste Ergebnis, das erste Ergebnis war nicht immer das Beste. Und da musste man so ein bisschen, also definitiv nochmal ran, entweder nochmal über den Prompt oder man ändert die Sachen dann direkt selber im Code. Ne? Da kommt dann natürlich dann zugute, dass man da ein bisschen Erfahrung hat. Deswegen, das ist etwas, das kann ich wirklich nicht wirklich beantworten, wie es sein würde, wenn man da jetzt keine Kenntnisse drüber hat und man sozusagen blind der KI vertrauen müsste. Und dann ist natürlich auch mal die Frage, okay, wenn man das tut, was hätte es für Auswirkungen? Also gehen wir mal davon aus, da sitzt jetzt jemand, ich sage jetzt mal ein in der alten Welt ein Product Owner, der normalerweise seinem Entwicklerteam sagt, wir brauchen jetzt das und das Feature und derjenige wird jetzt eigentlich mit den, ich sag jetzt mal User Stories oder so, zu der KI hingehen und etwas entwickeln lassen. Der weiß ja, der kann das Ergebnis ja gar nicht beurteilen. Der kann natürlich erstmal beurteilen, funktioniert es denn erstmal? Sieht es denn so aus, wie ich es eigentlich wollte? Wenn das schon mal nicht der Fall ist, dann muss er natürlich noch mal so ein bisschen daran arbeiten. Es kann auch sein, dass du dich zumindest Stand heute mit der KI so ein bisschen im Kreis drehst und nie das gewünschte Ergebnis irgendwie bekommst, egal wie sehr du das promptest, das hatte ich auch schon. Dann führte sozusagen kein Weg dran vorbei. Ich stelle jetzt mal die Hypothese auf, dass sich das einfach mit der Zeit verbessern wird. Und dann geht es natürlich so ein bisschen darum, okay, wenn das Ergebnis zumindest optisch erstmal passt, was sind dann noch die Bedrohungen? Klar, Security. Was ist da drunter? Was passiert da drunter eigentlich? Jetzt kann der Product Owner ja zum Kunden gehen und sagen, hier ist das fertige Ergebnis und das wird jetzt auch produktiv genutzt. Er kann natürlich nicht beurteilen, okay, wie sieht's denn sicherheitsmäßig aus? Da kann er jetzt natürlich, wie du gerade sagtest, auch vielleicht nochmal eine andere KI drüber gucken lassen und das mal einschätzen lassen. Aber die hundertprozentige Gewissheit wirst du natürlich nie haben, ob das guter Code ist, ob das schlechter Code ist. Die Frage ist, wenn es nicht sicherheitsrelevant ist, ist es dann überhaupt relevant, ob der Code jetzt gut ist oder schlecht ist? Das ist natürlich auch so die Frage, weil dieses ganze Thema Wartbarkeit von Code, Code Quality, das spielt ja primär auch immer eine Rolle, weil andere Leute zum späteren Zeitpunkt wieder da dran müssen. Und da ist natürlich die Frage, ist das noch ein hartes Argument, wenn einfach die KI wieder da dran muss, weil die es einfacher hat, die Sachen zu verstehen? Yeah. Und da würde ich sagen, okay, das wäre jetzt nicht so ein Faktor, aber Sicherheit natürlich. Die Security, du vertraust da natürlich so ein bisschen blind eventuell sehr hochsensible Sachen einer KI an. Da würde ich auch sagen, schwierig. Aber ich behaupte halt auch, dass das nicht passieren wird, dass du keine Entwickler mehr hast oder keine Experten dafür, die auch wirklich den Code verstehen. Ich glaube, das wird nicht ganz aussterben. Und du brauchst halt vielleicht nur weniger. Und dann reicht einer, der vielleicht Pull-Requests bearbeitet, der halt sonst vorher hands-on noch an der Entwicklung dran war, der aber sich die Ergebnisse der KI anschaut.
Aber das ist wieder, da kommen wir dann wieder zu dem Anfang zurück. Derjenige, der dann nachher diese beurteilt, ob das jetzt gemerged werden soll oder nicht, der kann das ja ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr lernen. Also die KI muss sich quasi schnell genug entwickeln, dass wenn die ganzen Seniors in Rente gehen oder keinen Bock mehr haben oder ausgebrannt sind, dass dann die KI übernehmen kann und keiner mehr diese Merge-Request beziehungsweise die KI, eine andere KI oder eine zweite Instanz derselben KI diesen Merge-Request durchführen kann. Weil du hast ja die Leute nicht mehr, die das lernen können dann.
Wenn du es halt sehr dystopisch siehst, könnte man das eventuell so annehmen. Ich glaube es einfach. Ich glaube nicht, dass es nicht auch in Zukunft noch genug Leute geben wird, die Softwareentwicklung, auch wenn es durch KI gelöst wird, verstehen wollen. Ich glaube, dass und sich das auch beibringen werden und da auch gut drin sein werden. Ich glaube, es wird einfach also zumindest vielleicht langfristig mag ich da keine Prognose abgeben, aber ich glaube jetzt so das, was wir aktuell von den Modellen kennen, dafür sind die eh nicht in der Lage, das auf so einem Level zu machen. Ich glaube, das wird wirklich so diese, das Boilerplate-mäßige erstmal ersetzen.
Okay.
Und
aber also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber bei mir gibt es so ein paar Sachen, mit denen hätte ich mich wahrscheinlich nicht beschäftigt, wenn ich es nicht über den Job gemusst hätte. Also ich habe in der Firma, in der ich vorher war, sehr viel mit Bluetooth gemacht. Und das ist einfach, oh Gott, das ist oft so, dass du dir denkst, das weiß ich nicht, das will man niemandem zumuten. Jetzt weiß ich aber dadurch, dass ich eben viele Probleme hatte und viele Dinge schiefgegangen sind, weiß ich jetzt so ein bisschen besser, wie das funktioniert. Privat hätte ich mich damit wahrscheinlich nicht beschäftigt. Und das würdest du ja verlieren, wenn die Leute nur noch selbst sich das alles beibringen und nicht mehr im Job lernen, indem sie, wieder das Beispiel mit dem Junior-Entwickler, 2 Tage mit dem Senior hin und her Code-Review machen, um zu sagen, was er jetzt noch daran ändern soll. Dann muss der Senior, also im Job selber, guckt er dann nur noch zu, wie der Junior guckt im Job nur noch zu, wie der Senior diese Merge-Requests sich anschaut und sagt, okay, da ist vielleicht ein bisschen problematisch. Wenn der Junior aber selber den Fehler nicht eingetippt hat und selber nicht den Fehler korrigieren musste, glaube ich, ist es ganz schwer zu lernen, was da jetzt genau das Problem war, wenn das dann selber wissen muss.
Da habe ich kein Gegenargument zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann tatsächlich so sein, aber da ist halt auch wieder die Frage, es wird sich, glaube ich, einfach verlagern und die Junior-Entwickler, ich sag mal, du gehst natürlich von dem Ideal aus, ne, dass du halt wirklich einen ambitionierten Junior-Entwickler hast, der auch wirklich in seiner Laufbahn zum Senior wird und wirklich hinterher, weiß ich nicht, Head-Off ist oder so. Aber es gibt natürlich auch viele Entwickler, die auch jetzt vorher schon das meiste, wenn die irgendwas nicht wussten, Stack Overflow, die erstbeste Antwort rauskopiert haben und dann da auch nicht groß nachvollzogen haben, was jetzt da passiert. Und das ist so ein bisschen das Thema, wenn das durch KI noch mit dem Kontext, also da glaube ich, dass die KI einfach bessere Ergebnisse liefert. Natürlich, dieser Lernprozess ist ein Punkt, weil es wird dann natürlich ohne Junior-Entwickler irgendwann auch keine Senior-Entwickler geben, weil dann einfach kein Nachschub da ist. Ich habe aber im Gefühl, dass trotzdem es Leute gibt, die sich einfach die sich wirklich gerne damit auseinandersetzen, auch wenn die KI das Ergebnis, das ist einfach, ich glaube nicht, dass plötzlich wirklich dahinter, also irgendwann so der letzte Senior-Entwickler gegangen ist und dann ist da gar keiner mehr, der das versteht. Mhm. Da tue ich mich ein bisschen schwer damit, das so zu sehen, weil das trotzdem einfach ein Fach ist, was Spaß macht vielen Leuten. Uns beiden ja auch. Ja. Und du einfach auch, es gibt so viele Leute, die wollen einfach verstehen, wie etwas funktioniert. Und genau das sind meiner Meinung nach die Leute, die ein guter Junior-Entwickler waren, die zu einem guten Senior-Entwickler geworden sind, die wirklich die Sachen hinterfragen. Und es geht mir nicht um schnelle Side-Businesses, die jetzt durch KI vielleicht entwickelt werden können. Das sind eh dann so kurzzeitige Phänomene, die dann dadurch entstehen werden, aber wirklich so wirklich passionierte Menschen wird es auch durch KI, glaube ich, noch geben. Und parallel dazu wird einfach, wenn du die Softwareentwicklung zur Problemlösung nutzt, das Ganze wahrscheinlich schneller vonstatten gehen. Das ist so ein bisschen mein Gefühl.
Okay. Ja. Ich hab noch, weil ich selber habe noch nicht so viel mit KI getan, aber ich krieg's natürlich am Rande mit. Was sind deine Erfahrungen mit Halluzinationen? Die KI hat ja das große Problem, meines Erachtens nach, dass sie nie sagen kann, ich weiß es nicht oder das gibt es nicht, sondern sie erfindet dann einfach irgendwas, weil sie, so wie sie eben aufgebaut sind, immer eine Antwort liefern muss. Wie sind deine Erfahrungen damit?
Ich muss sagen, unterschiedlich. Also nicht, ich habe nicht super viel Erfahrung damit. Ich habe in der Softwareentwicklung eigentlich sowas nicht festgestellt bisher. Ich habe sowas bei ChatGPT festgestellt, wenn ich da mal Fragen oder so reinhaue, dann habe ich schon teilweise sehr, sehr falsche Antworten auch bekommen und nicht zufriedenstellende. Aber das war, wie gesagt, eher in so einem anderen Bereich. Aber bei der Softwareentwicklung wirklich nicht.
Also ich habe also auch jetzt nicht viele Berichte, aber ich habe am Ende so mitgekriegt, dass manche Leute eben auf in den Social Media geschrieben haben, dass APIs erfunden wurden, die es gar nicht gab. Ne? Einfach weil ein Problem gelöst werden sollte und dann hat die KI irgendwas erfunden. Vielleicht auch, weil sie Programmiersprachen durcheinander geworfen hat, das kann ja auch passieren, oder eben Plattformen durcheinander geworfen hat. Aber wenn das bei dir jetzt nicht so aufgetreten ist, vielleicht ist das einfach auch überspitzt, das Beispiel. Aber das ist halt auch wieder...
Ich würde es auch nicht... Ich würde nicht sagen, das gibt's nicht. Ich kann einfach nur sagen, ich habe es bisher nicht in dem Bereich mitbekommen. Aber ich hörte auch davon, dass es das gibt. Ich glaube, ein Entwickler von uns hatte auch mal so ein weirdes Ergebnis mal geshared, was ihm da gekommen war. Ja, es ist auf jeden Fall natürlich wirklich ein Thema, da kannst du ja fast jede Woche über was Neues sprechen.
Ja, klar. Das ist für mich auch so schwierig. Also ich will jetzt nicht noch ein weiteres Fass aufmachen. aber ich habe so das Gefühl, dass viele Leute, die sehr gerne diese KI benutzen, sich auch ein bisschen überwältigt fühlen. Davon, also du siehst dann in diesen Blogposts, wenn die Blogposts darüber schreiben, was sie jetzt gerade schon ausprobiert haben oder sowas, dass sie sagen, okay, das ist jetzt heute, das kann nächste Woche schon ganz anders sein. Und mir persönlich, ich meine, ich bin auch kein Webentwickler, aus Gründen, dass mir das zu viel ist, zu überwältigend ist. Mir persönlich reicht schon, dass ich mich jedes Jahr an neue APIs von Apple gewöhnen muss, die ich vielleicht nicht mag, und dann plötzlich Sachen nicht mehr funktionieren, die vorher funktioniert haben. Wenn das jetzt täglich oder wöchentlich passiert, das wäre mir persönlich zu viel. Also deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich mich im Moment noch da raushalten kann. Ich weiß noch nicht, wie lange, weil der Arbeitgeber sagt, wer KI benutzen möchte, kann das gerne tun. Wir empfehlen das und so weiter. Deswegen wird es wahrscheinlich auch irgendwann mal der Druck größer werden oder eben es wird schwieriger, einen Job zu finden, wenn du keine Erfahrung hast mit Prompt Engineering. Aber im Moment bin ich ganz froh, dass ich das nicht machen muss, weil es so viel die ganze Zeit ist. Immer kommt was Neues und wir haben jetzt hier ein neues Modell. Du hast ja auch so viele verschiedene Large Language Models und die haben dann eigene Zyklen und wollen sich gegenseitig ausloten oder überbieten. Das ist gerade echt krass.
Das stimmt, das ist so ein bisschen ein Druck, weil du so ein bisschen so einen FOMO-Effekt hast, so Fear of Missing Out, weil wieder was Neues kommt und du denkst, okay, du musst jetzt das neue Modell ausprobieren. Ich bin jetzt auch nicht so ein Hyper-User, dass ich alle Modelle nebeneinander lege, mit demselben Prompt versehe und mal schaue, wer jetzt besser ist. Also ich gehe da auch so ein bisschen einfach, ich gucke mir an, was ist in der Community gerade, in welchem Bereich so ein bisschen gehypt. Zum Beispiel jetzt nutze ich Claude Code auch hauptsächlich für die Entwicklung. Es kam natürlich auch von Google dieses riesen Kontext-Window mit Gemini Pro und so. Aber das hatte ich auch mal probiert. Da war das Ergebnis, was ich mal wollte, einfach nicht so gut. Dann habe ich fürs Gefühl wieder beiseite gelegt und klar, man muss da immer so ein bisschen, ich meine, der Vorteil ist natürlich, es ist im Endeffekt dahinter das Gleiche, das heißt, du hast jetzt keine Software-Tools, die sich irgendwie verändern, weil im Grunde bleibt es immer dabei, du hast einen Prompt und du kannst ja in den meisten Tools schon die Modelle einfach über einen Dropdown verändern. Ne, das heißt, manchmal wird ja der Wechsel, das ist dann super, super, super einfach, aber das stimmt schon, dass das einen gewissen Druck erzeugt, aber ich kann dir wirklich was ich dir mitgeben kann, ist, dass es teilweise, es macht, also wie gesagt, ich programmiere gerne Software, aber es macht teilweise auch Spaß, so ein bisschen Prompt Engineering zu betreiben, beziehungsweise sich anzuschauen, was die KI denn aus deinem Prompt gemacht hat, also das Ergebnis einfach mal, also dieses Spielen so ein bisschen damit, da was einzugeben, mal zu schauen, okay, was hat die KI jetzt sich dabei gedacht, dann nochmal, man hat manchmal schon so einen Aha-Moment, wo du dann sagst, okay, da hätte ich gerne noch einen Button, der soll das und das machen und dann kriegst du es innerhalb von ein paar Sekunden. Das erzeugt manchmal auch so ein krass Effekt, so. Und das macht also manchmal auch wirklich Freude, muss ich sagen. Ich verstehe die Bedenken auf einer ganz anderen Ebene. Und ich sehe es manchmal auch so, dass die ganzen Einkommen und die ganze Produktivität von vielen Menschen im Grunde aus deren kompletter Tasche jetzt bei den Milliardären landet, wenn man das mal ganz krass sehen will. bin ich vollkommen bei dir. Dieses Bild habe ich auch die ganze Zeit im Kopf, weil irgendwo muss es ja herkommen. Also wenn die einen Leute nicht mehr gebraucht werden, fließt es ja in eine andere Tasche. So und finde ich auch nicht optimal auf dieser Ebene, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich auch würde ich auch eine andere Lösung bevorzugen. Das ist ja natürlich leider so beim Kapitalismus, ne, dass du halt die Leute, die dann halt so eine Idee haben, dann das Ganze ja im Grunde unendlich viel davon profitieren können. Ne? Das ist nicht gut unbedingt. Das ist nur so ein bisschen aus meinem Horizont halt raus, dass ich das dadurch bewerte, beziehungsweise jetzt deshalb auch zum Beispiel nicht nutzen würde. Ich versuche sozusagen, es ist relativ neutral zu sehen. Erstmal, weil wir wissen noch nicht, wo es wirklich hingeht. Ne?
Ja. Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen die Büchse der Pandora. Ich möchte vielleicht auch nicht, dass es mir gefällt. Vielleicht liegt es auch daran. Ich fühle mich ganz oft als jemand, der damals gegen das Internet geschimpft hätte oder gegen die Züge. Weißt du, man soll nicht so schnell fahren, ja. Das ist ungesund und so. So fühle ich mich tatsächlich auch manchmal. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich es nicht muss. Also vielleicht werde ich es mir irgendwann mal angucken, das kann durchaus sein. Aber im Moment bin ich noch, ich glaube, noch zu enttäuscht davon, wie das in den Markt gedrückt wird und jetzt von jedem benutzt werden soll. Vielleicht ändert sich das ja, das kann ja sein. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen.
Ja, und auch deine danke Zeit ebenfalls. Zu
sehen. Und finde das auch sehr interessant. Und auch deine Punkte, alles nachvollziehbar. Ich bin halt in der Lage, dass ich das nicht muss und dass bei mir der Druck nicht so groß ist. Mein Gehalt kommt jeden Tag auf jeden Monat auf mein Konto, ob ich es nutze oder nicht, ist egal. Deswegen ist das eine ganz andere Ausgangslage für mich. Aber es war sehr gut zu hören, wie du das siehst aus deiner Sicht. Also vielen Dank.
Ja, danke. Für deinen Input. Hat mich sehr gefreut, dass wir hier einmal die Möglichkeit hatten, da uns drüber auszutauschen.
Ja.
Und wie gesagt, ich freue mich, wenn du mal irgendwann bei LinkedIn deinen ersten Post über deine persönlichen KI-Erfahrungen teilst.
Ja, bei LinkedIn, ja, wenn ich es mache, dann wahrscheinlich bei LinkedIn, da passt es gut rein, ja. Genau.
Ja, du kannst es natürlich auch woanders machen. Ist jetzt nur, weil ich da persönlich unterwegs bin. War noch nie auf Twitter, X, Mastodon, war noch nie meins, deshalb.
Ja, ja.
Ich bin stiller LinkedIn-Leser.
Ja,
cool. Super.
Ich schaue mal, ob ich daraus eine Folge machen kann. Ich habe keine Ahnung, ob die Aufnahme geklappt hat, aber unabhängig davon war das sehr schön, mit dir mich zu unterhalten.
Und danke, gerne wieder.
Vielleicht machen wir das mal wieder, wenn wir irgendein anderes Thema haben. Vielleicht gibt es
irgendwann
noch andere Themen oder vielleicht gibt es jetzt nur noch dieses Thema.
Ja. Ja, wir können uns natürlich auch mal auf einen Kaffee in echt treffen. Ich meine, wir sind ja nicht weit auseinander. Ich sitze hier gerade in Ratingen.
Ah ja, das ist ja um die Ecke.
Ja, genau. Deshalb. Super. Ja, dann cool. Schönen Start ins Wochenende.
Ne? Ja, wünsche ich dir auch.
Dankeschön. Und dann schreiben wir.
Ja, genau. Bis dann.
Danke, Dominik.
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.